Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Herr Jilge, ist Druck aus dem Ausland tatsächlich dazu geeignet, Lukaschenko zu beeindrucken?
Ich denke, er ist auf jeden Fall auch notwendig, denn das, was Lukaschenko da gemacht hat in den letzten Tagen, das hat ja jede rote Linie überschritten und muss beantwortet werden. Allerdings sollte man jetzt auch nicht, sollte man diese Sanktionen, wenn man sie, um auf die erste Möglichkeit zu kommen, bespricht, die sollten ganz zielgerichtet, personenbezogen sein und sie sollten sozusagen die Verantwortung des Regimes und ihrer Mitglieder für ganz konkrete Menschenrechtsverletzungen, die Verweigerung von Wahlen und so weiter deutlich machen, möglicherweise auch auf Familien ausgeweitet werden, weil wir ja wissen, dass wir wissen, oder wir wissen es ja nicht, aber es kann durchaus sein, dass der ein oder andere Betroffene aus dem Apparat auch seine Kinder gerne im Westen studieren lässt. Also ich denke, das muss, das kann man zuerst schon mal, das wäre eine Sache. Die zweite Sache muss aber sein, und es muss eben ein breiterer Ansatz sein, es muss auch überlegt werden, wie kann in der Breite die belarussische Zivilgesellschaft unterstützt werden, Universitäten, Studenten unterstützt werden, damit eben diese Zivilgesellschaft, die sich ja jetzt in einem viel größeren Umfang bewegt, als man das gedacht hat, wie kann man ihr eine Perspektive geben von Seiten der Europäischen Union? Und der dritte Punkt, und der ist natürlich ganz, ganz wichtig, denn wir alle wissen, das Problem liegt nicht nur in Belarus, ist, die EU muss jetzt ganz genau beobachten, was Russland tut. Sie muss genau beobachten, ob im Kreml oder seine angeschlossenen Vorfeldorganisationen hier irgendetwas in Richtung Provokation planen oder nicht. Und sollte man im Zuge dieser Beobachtung sehen, dass hier solche Dinge der Einmischung auch notfalls mit hybriden und teilweise gewaltsamen Aktionen geplant sind, dann würde das natürlich die Sicherheitslage auch der EU massiv betreffen. Und das dürfte dann auch nicht ohne deutliche Reaktion bleiben, wie zum Beispiel auch Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland, aber nur in dem Fall, wenn es so wäre.
Auf Russland können wir gleich nochmal ausführlich zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal auf Ihren zweiten Punkt schauen. Sie haben gesagt, die Zivilgesellschaft muss unterstützt und gestärkt werden. Wie kann das denn gelingen?
Wir haben ja bereits Programme in der östlichen Partnerschaft, die Zivilgesellschaft unterstützen. Das sind Unterstützungen, die ihre Selbstorganisation stärken. Das sind Unterstützungen im Bereich der Studierenden. Das sind ja auch ganz konkrete Programme, auch über die wirtschaftliche Entwicklung, die im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Formate der östlichen Partnerschaft laufen. Hier muss man einfach gucken, wie kann man das weiter unterstützen, bis hin zu so ganz konkreten Sachen, die für die Menschen ganz wichtig sind, wo man ja auch schon was getan hat, zum Beispiel bei der Bewältigung der ja in Belarus so schwierigen Corona-Krise. Die war ja auch ein Grund für die Enttäuschung, für die weitergehende Enttäuschung. Also man muss einfach den Menschen deutlich machen, ganz unabhängig von irgendwelchen geopolitischen Debatten, dass man eine nachhaltige, positive Entwicklung in Belarus stützt.
Nun macht Russland schon jetzt ausländische Kräfte für die Lage in Belarus mitverantwortlich. Außenminister Sergej Lavrov, der sagte, seine Regierung sei besorgt über die Entwicklung und es gebe Versuche einer Einmischung von außen, um Belarus zu destabilisieren. Wenn Sie jetzt Unterstützung der Zivilgesellschaft fordern, ist das nicht genau das, was Russland nervös macht?
Ich denke, was Russland jetzt nervös machen würde, wenn man jetzt überstürzt mit einer Delegation nach Minsk reisen würde und sagen würde, wir brauchen Neuwahlen und du musst jetzt sozusagen zurücktreten. Ja, das wäre jetzt problematisch, vor allem wenn es nicht mit Moskau abgestimmt werde. Was man aber sehr wohl tun kann und was ja auch Russland offiziell zumindest, wo es nichts dagegen hat, wenn man die Entwicklung innerhalb von Belarus, wie gesagt, jenseits von geopolitischen Debatten unterstützt, das, denke ich, muss man tun. Gleichzeitig muss man wirklich Russland deutlich spüren lassen, wir beobachten ganz genau, was ihr macht.
Aktivistinnen und Aktivisten aus der Ukraine solidarisieren sich schon jetzt mit den Menschen in Belarus. Kann die Maidan-Bewegung ein Vorbild für die Opposition in Minsk sein?
Also ich denke, dass Die Maidan-Bewegung, also natürlich unterscheidet die sich massiv von dem, was in Belarus stattfindet. Aber was natürlich ähnlich ist, dass es hier einen enormen gesellschaftlichen Aufbruch gibt. Und wir sehen ja, wie stark sich jetzt Frauen engagieren. Frauen sind ein ganz wichtiger Faktor in dieser belarussischen Oppositionsbewegung, aber auch in den Staatsbetrieben fangen plötzlich in prominenten Staatsbetrieben, wie zum Beispiel beim Nutzfahrzeughersteller Belas, legen jetzt die Leute die Arbeit nieder. Das heißt, wir sehen hier, und das ist vergleichbar in der Breite, ja, so ein bisschen auch ein Stück Revolution der Würde. Denn die Menschen, das sagen sie ja auch öffentlich oder in Interviews, wir wollen nach unseren Regeln, wir wollen normal leben, wir wollen uns entfalten können. Und das war ja auch einer der Kerne der Maidan-Revolution. Der Unterschied liegt in der organisatorischen, in den politischen Konstellationen. Die Maidan-Revolution war natürlich sehr breit aufgestellt. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass das Parlament auch unter Janukowitsch in der Ukraine noch eine ganz wichtige Funktion hatte. Das war immer auch eine Basis des organisierten und legalen Widerstandes. Es gab Beziehungen oder gab da auch immer Beziehungen, zum Beispiel zu unterschiedlichen Machtnetzwerken und Oligarchen. Das war in der Ukraine alles nicht eindeutig, weil es nicht so hierarchisch sowjetisch, postsowjetisch war, sondern auf der Ukraine die Machtgruppen horizontal konkurrierten, auch noch in der Endphase des Janukowitsch-Regimes. Das heißt, die Opposition in der Ukraine hatte mehr Instrumente, einen Machtwechsel zu implementieren. Es gab eine viel größere Gefahr, dass auch die Sicherheitsorgane, vor allem auch die Armee, bestimmte Sachen nicht mitmachen. Das hatten wir auch schon bei der Orangenrevolution. Da haben Teile der Armeebezirke einfach Nein gesagt. Wir folgen nicht dem Wahlfälscher und wir folgen nicht einer gewaltsamen Lösung des Konflikts. Also ja, einerseits dieser Virus der Freiheit, der Selbstorganisation, der Selbstverantwortung, sein Leben in die Hand nehmen und würdig leben wollen. Ja, dieser Kern, der ist auch in Weißrussland da. Und hier kommt auch wieder Moskau ins Spiel. Egal, ob da nun EU-Fahnen sind oder nicht, Russland sieht in Belarus einen Teil der russischen Welt. Es hat eine strategische Vorfeldbedeutung par excellence für den Kreml oder aus Sicht des Kreml. Das haben wir auch 2017 beim Manöver Sapat gesehen, wo ja ausgeprobt wurde, wie man reagiert, wenn irgendwelche Putschisten in Belarus gleichsam die Macht übernehmen. Also diese Aussage von Lavrov, das muss man sehr ernst nehmen. Farbrevolution, ob sie nun so heißen oder nicht, ob sie nun europäisch konnotiert sind oder westlich konnotiert sind oder nicht, sieht der Kreml als illegitim an. Für sie ist Lukaschenko der legitime Herrscher und vergessen
Da ist
gesagt,
uns
wir sollten uns weiter integrieren.
Herr Jilge, wir hatten jetzt gerade einen kurzen Aussetzer in der Verbindung, aber wir müssen auch zum Ende kommen mit unserem Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Expertise heute hier im Deutschlandfunk. Wilfried Jilge war das, Osteuropa-Experte und Mitglied der Deutschen Gesellschaft.